Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen Verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir wirklich über spannende Themen, nämlich über den Börsencrash, der aktuell anscheinend passiert ist, über den Trumpschen Effekt, die besten Strategien in so einem Börsencrash und natürlich auch über unsere Reaktion bei diesem Crash. Zudem gibt's neue Community-Fragen und diesmal eine ganz besondere und natürlich auch ein neues YouTube-Video, nämlich Dividendenbroker in Österreich. Viel Spaß also beim Zuhören. Heute ist wieder mit dabei der Matthias, der war letzte Woche nämlich nicht da. Servus Matthias.
Grüß dich Philipp, freut mich, dass wir heute wieder gemeinsam aufnehmen.
Sehr gut. Und bevor wir loslegen, ein kurzer Disclaimer. Wir reden heute über Aktien, wir reden über ETFs, wir reden auch über andere Anlageprodukte womöglich. Und damit ihr kein Problem habt oder wir kein Problem bekommen, ist das keine Anlageberatung, wenn wir eben über diese Aktien oder andere Investmentprodukte sprechen. Es ist also eure Verantwortung und daher gehen wir gleich mal weiter. Matthias, ich sehe dich im Video und ich sehe dich wieder in deinem Kasten sitzen. Das klingt jetzt so, als würdest du in so einem kleinen 1-Meter-Kastel sitzen, aber wo bist du jetzt gerade wieder?
Ja, Philipp, ich habe mich wieder in meinen Kleiderschrank begeben. Das ist eine super Möglichkeit, wo man Podcast aufnehmen kann. Da hat man keinen Hall und vor allem liegt dann das Handy gut auf Kleidung drauf. Da kann man, wenn man es dann hochhebt, macht es keine Geräusche. Also da fühle ich mich wohl, da nehme ich gerne auf. Und ja, ich starte gleich mal rein über das, was die letzten 2 Wochen eigentlich jetzt los war, weil wir haben uns ja nicht gehört. Du hast letzte Woche eine andere spannende Folge aufgenommen. Und wir haben ja vor einigen Aufnahmen immer wieder über unser Secret Event gesprochen. Und ja, dieses Event wurde jetzt durchgeführt. Und zwar war das ein Event am Flughafen Wien, gemeinsam mit der Flughafen Wien AG und Sunrise Capital. Das Event war in einem sehr kleinen Kreis. Wir haben da unsere Community eingeladen, also unsere wirklich die treueste Community, die uns schon seit Jahren begleitet, und haben 40 Menschen ermöglicht, ein Event im 22. Stock des Towers zu besuchen. Also für alle, die sich das jetzt nicht vorstellen können, man geht da in unterirdischen Katakomben gefühlt Richtung einem Aufzug, drückt dort auf die Taste Nummer 22 und wenige Sekunden später steigt man aus dem Aufzug aus und hat das komplette Rollfeld vor den Augen. Es ist wirklich unbeschreiblich. Man sieht die Flugzeuge landen, abheben, die ganze Arbeit, die da rundherum stattfindet. Und ja, an diesem Abend ging es halt um die Flughafen Wien AG, um Infrastrukturinvestments, und der krönende Abschluss war ein spannender Investment-Talk zwischen dem IR-Chef Bernd Maurer und Sunrise Capital Fondsmanager Thomas Niss.
Wirklich, wirklich spannend. Also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und die mich kennen, die wissen, dass ich nicht gerne ins Flugzeug steige. Aber von oben runter geschaut habe ich sehr gern. War eine super coole Location. Das Wetter hat super gepasst. Die Flieger sind im Akkord eigentlich abgeflogen und gelandet. Wirklich coole Location. Und das Aftermovie ist auch online, Matthias. Das ist seit heute online. Also alle, die nicht dabei haben sein können, unbedingt das Aftermovie anschauen. Sehr coole Eindrücke. Macht auf jeden Fall Hunger aufs nächste Mal. Und wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal.
Wie kann man dabei sein beim nächsten Mal? Am besten den Newsletter abonnieren. Der notwendige Link dazu in der Beschreibung des Podcasts oder auch bei Instagram. Und vielleicht auch noch ein Hinweis an alle, die das Aftermovie anschauen oder sehen werden. Ein Part in diesem Aftermovie ist von der KI generiert. Wir nehmen gerne in den Kommentaren Vorschläge auf, was denn das im Video war. Also vielleicht entdeckte jemand das KI-generierte Ding, das sich in diesem Video versteckt. Und damit kommen wir weiter, weit weg von KI, hin zu Lebensrealitäten. Lebensrealitäten von Jacqueline, 25, verheiratet und bereits Mutter von 2 Kindern. Denn Jacqueline wünscht sich ein Gemeinschaftskonto für mehr Kontrolle über die Ausgaben, die so anfallen. Und da hat sie eben Ö3 gefragt, ob sie auf ein Gemeinschaftskonto bestehen soll oder
Werbung.
Valida Vorsorgemanagement ist das Kompetenzzentrum für betriebliche Vorsorge der Raiffeisen Bankengruppe und der UNIQA. Auf der Website der Valida findest du News, Fakten und spannende Beiträge rund um die Themen Abfertigung neu, Pensionskasse und Beratung für betriebliche Vorsorge. Die Valida ist gerne für dich da. Oder nicht? Philipp, hast du ein Gemeinschaftskonto?
Nein, habe ich nicht. Warum? Und ich werde ja ganz genau sagen, warum. Genau, das wollte ich gerade erörtern, weil die Ö3-Gemeinde eben, die fragt das ganze Land, doch einige Leute wahrscheinlich die gleiche Meinung hatten. Bei mir ist so, ich habe kein gemeinsames Gemeinschaftskonto, weil es nicht meines Erachtens heutzutage nicht mehr notwendig ist. Weil es gibt ja die Lösung, dass man einfach ein drittes Konto eröffnet, zu zweit dort was hinüberweist und von dort aus einfach die ganzen Zahlungen tätigt. Also ich verstehe das Problem nicht ganz von der Frage, beziehungsweise ich verstehe nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder oder, das gibt's auch beim Investieren eigentlich nicht. Und deswegen bin ich da nicht, ja, ist das für mich eine Frage, die nicht unbedingt so relevant ist. Aber ja, für Sie anscheinend schon. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich finde, ein eigenes Konto ist eine unglaubliche Errungenschaft. Weil man muss sich mal zurückversetzen, vor vielen, vielen Jahren war es so, dass eben Frauen vor allem in der Regel kein eigenes Konto haben, eben nicht finanziell selbstbestimmt waren. Und heutzutage, nachdem ja in der Regel Mann und Frau arbeiten gehen, ist es auch Usus, dass jeder sein eigenes Gehaltskonto hat. Und da jetzt quasi diesen Schritt zurückzugehen, finde ich persönlich einen Schritt in die falsche Richtung, weil das nimmt einem dann wieder ein wenig Freiheit, Selbstbestimmtheit. Und es spricht absolut nichts dagegen, so wie du gesagt hast, ein drittes Konto zu eröffnen und auf dieses dritte Konto dann jeweils einen gewissen Prozentsatz von seinem Einkommen für Kosten wie Miete, Kindergarten, Internet und so weiter hinauf zu überweisen. Und dann hat man am Ende des Tages immer noch eine Art Gemeinschaftskonto, von dem alle gemeinsamen Ausgaben getätigt werden. Und auf der anderen Seite hat sowohl der Mann als auch die Frau immer noch ein eigenes Konto, wo die eigenen persönlichen Finanzen drauf ist. Und das finde ich wirklich eine tolle Errungenschaft. Steht für finanzielle Selbstbestimmtheit, für finanzielle Unabhängigkeit auch, weil das Leben ist immer für eine Überraschung gut. Und somit wäre mein Rat an die Jacqueline, hier nicht entweder oder zu sehen, sondern eben die Möglichkeit, die auch die Digitalisierung uns heute mitbringt, einfach ein drittes Gemeinschaftskonto, also ein drittes Konto eröffnen. Ganz spannend übrigens, die Umfrage auf Ö3 online, Gemeinschaftskonto, soll ich darauf bestehen, ja oder nein, ist ziemlich gleich ausgefallen. Also genau die Hälfte sagt natürlich, ihr seid immer in einer Familie und gebt das Geld gemeinsam aus. Außerdem ist das ein Zeichen des Vertrauens und genauso viele sagen, auf keinen Fall, so bleibt jeder finanziell unabhängig, man weiß ja nie. Ja, interessante Folge. Philipp, Zeitung von den Medien zur Zeit im Bild. Hast du zufällig vor ein paar Tagen Zeit im Bild geschaut?
Heute tatsächlich zum Beispiel, aber auch gestern habe ich sie mir ein bisschen angeschaut, beziehungsweise online verfolgt.
Hast du am Montag Zeit im Bild geschaut?
Na sowieso, da war es überall, war der Weltuntergang prognostiziert, kann man fast sagen.
Weltuntergang, Kapitalverlust, alles schlecht.
Also sie haben davon geredet, dass das der schwarze Montag ist, der nächste schwarze Montag und panisch reagiert teilweise und die Menschen so gefühlt aufgestachelt und natürlich wieder gesagt, dass der Kapital macht, dass jetzt alle das Geld verlieren. Solche News höre ich aber nie, wenn der Markt um 5% oder 10% steigt. Da ist es relativ egal. Aber ja, was hast du gemacht? Hast du auch panisch verkauft?
Ja, natürlich. Ich habe alles verkauft und bin jetzt Team Bausparer. Ja.
Super. Das heißt, du hast aus Corona nichts gelernt damals?
Nein. Ich bin generell bildungsresistent bei sowas.
Okay, weil wenn man jetzt rückblickt auf Corona, wir waren ja beide damals schon am Kapitalmarkt. Das heißt, wir haben das ja schon mal mitgemacht, so eine Panik am Markt. Wobei am Tag, wo Corona war, da war das ein viel größerer Einschnitt. Also da waren es, glaube ich, 30% damals sogar. Da haben sogar den Handel ausgesetzt, kurzzeitig, beim S&P 500. Und das war schon ein Wahnsinn. Und ja, aber das war gestern ja, es war am Montag im Vergleich, ja, ja.
Das Wort im Kopf, das dir durch den Kopf geht. Deswegen muss ich jetzt lachen. Absolut. Also ich finde auch, das war jetzt am Freitag und Montag, ich glaube, es waren so um die 10%, ein Rückgang um 10% in etwa. Und ich habe im Vorfeld so ein Video gesehen, auch von Peter Lynch, der ganz gut zusammengefasst hat. Alle 2 Jahre gibt es irgendwann mal so eine Korrektur um 10%. Alle 6 bis 8 Jahre fällt der Markt halt einmal um 25%. Darauf muss man sich einstellen, wenn man langfristig an der Börse aktiv ist. Und ich finde, man lernt immer was. Also egal, ob es jetzt einmal eine kleinere Korrektur ist, sowas wie die letzten Tage, wo es einmal 10% runtergeht oder mehr teilweise, oder ob es eine größere Korrektur ist. Man lernt immer was am eigenen Verhalten, man lernt etwas in der Berichterstattung. Ein Learning zum Beispiel ist, Am Tag, wo der Crash ist, werden ganz viele Medien ganz, ganz viel über die Börse berichten. An allen anderen 364 Tagen im Jahr wird niemand über die Börse berichten. Es wird nie jemand berichten, oh, jetzt geht die Börse 5% rauf, jetzt geht die Börse um 10% rauf. Oder der Markt ist letztes Jahr um. Zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel her, S&P 500 2024 ist gestiegen um 23,3%, der MSCI World 17%, der DAX 18,9% im Jahr 2024. So, ich frage dich, Philipp, wo sind die Schlagzeilen in den diversen Medien, sei es Zeitung Bild, Standard, Kurier etc., die berichten, Menschen verdienen Geld am Kapitalmarkt, globaler Index steigt um 17%. Oder 2023, ebenfalls MSCI World 21,8, S&P 500 24,2. Wo sind die News? Hast du sie?
Ich nirgends, weil es einfach nicht die Leute triggert. Das ist das Problem. Die negative Schlagzeilen, ist wurscht in welchem Bereich, die triggern immer viel mehr. Die haben viel mehr Views, die haben viel mehr Reichweite, weil es die Leute einfach emotional viel mehr mitnimmt. Wenn ich sage, seit Corona der ATX Total Return über 100% Rendite gemacht, das klingt für jemanden einfach nicht so gut oder nicht so cool. Obwohl es auch ein Wahnsinn ist, ne? Aber ja,
das ist halt, das fad, ist halt einfach 100%. Nicht spannend.
Das ist das. Fad. Ja, genau.
Okay, jetzt versetzen wir uns in die Lage zurück. Es ist Montag, 8 Uhr morgens, erste Indikatoren rot. Du, Philipp, bist Börsenneuling, hast das allererste Mal in diesem Jahr investiert, weil dir irgend so ein Bekannter, den du seit Jahren wieder mal getroffen hast, ratet, in einen globalen Index zu investieren. So, jetzt ist dein Depot tiefrot. Wie reagierst du am Montag?
Wenn ich nicht Finanzen verstehen folgen würde, dann würde ich wahrscheinlich panisch werden, wenn ich es vielleicht nicht weiß oder nicht besser weiß. Nachdem ich ja schon ein bisschen länger an dem im Kapitalmarkt bin, hat mir das ziemlich tiefenentspannt lassen, weil es einfach ja normal ist am Kapitalmarkt, dass es Auf und Abs gibt. Und in diesem Fall hat sie auch Gründe gehabt, aufgrund dem den Zollankündigungen vom Präsident der Vereinigten Staaten, also der USA, der Donald Trump. Und das war ja eigentlich schon am Freitag die Angst da, dass am Montag etwas crasht. Und genau das ist dann passiert. Oder crashed ist so ein starkes Wort in dem Fall. Das war ja eigentlich nur ein Dip nach unten, weil so schlimm war es ja gar nicht. Wir haben ja schon anderes mitgemacht, wie vorher schon Corona erwähnt. Da war es 30%, sogar 40%, glaube ich, nach unten. Und das Lustige ist, ein Kollege von mir hat zu mir gemeint, du bist ja komplett tief entspannt, oder? Und ich so, ja, ich bin ja schon lange dabei, also mir bringt das nicht so wirklich aus der Ruhe. Und er hat dann darauf geantwortet, eben, ja, er hat das erste Mal richtig ungut geschlafen, unruhig geschlafen, weil er ihm das ein bisschen mitgenommen hat. Man muss aber dazu sagen, er ist noch nicht so lange am Kapitalmarkt, der hat halt das volle Minus eigentlich abbekommen. Aber er hat auch gesagt, du, ich verstehe das jetzt, ich muss lang drin bleiben, am Anfang kommen die Schmerzen und dann ist die Rendite, in dem Fall ein perfektes Beispiel. Und wenn er diese Schmerzen jetzt durchsteht, dann wird er für sein Leben so viel lernen, dass ihm der nächste Crash wahrscheinlich gar nichts mehr ausmacht. Und ja, das war wirklich, eher ein Lernmoment für uns beide wahrscheinlich, für ihn wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und ja, heute war er schon ein bisschen ruhiger.
Ja, es ist ein Wahnsinn, wie schnell es wieder raufgeht. Und ich muss eigentlich ganz gestehen, eigentlich ist ja der Markt schon am Freitagnachmittag schon komplett zu Hause gegangen und die Asiaten haben einfach nur nachgezügelt. Ich habe das gar nicht mitbekommen am Freitag. Ich habe gar nicht ins Depot geschaut und erst am Montag in der Früh und ich denke mir so, okay, das ist jetzt doch einmal deutlich weniger, also ein mittlerer fünfstelliger Betrag weg. Und haben wir gedacht, okay, das war ein Auto oder zwei. Und ja, dann hatten wir unser Meeting um 9 oder so und auch da war ich dann tiefenentspannt, habe dann eher schon geschaut, okay, jetzt gerade wirkt es so, als wäre mega Stress am Markt, als hätten Leute Angst, als wäre da Panik, als wäre da Angst, wirklich der beherrschende Gefühl. Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt einfach mal kaufen und habe die Gunst der Stunde genutzt. Ich weiß nicht, ob es schon leicht parallel dann während dem Ende unseres Meetings war oder danach. Ich glaube, der Großteil war danach, leider. Aber Ich habe nachgekauft, einfach blind. Ich habe, glaube ich, am Montag um knapp, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8.000 Euro Aktien gekauft. Nicht nur Aktien, also ETFs, Fonds und Aktien. Und auch, wie du sagst, Philipp, komplett tiefenentspannt. Also da war dabei so ein FTSE All World Index war da dabei, Sunrise Fonds sowieso. Und dann einfach nur, weil ich die eh schon hin und wieder auf der mit einem Auge angeschielt habe, ein paar ausgewählte Einzelaktien, ab im Verhältnis so 80% Fonds, 20% Einzeltitel. Und was soll ich da sagen? Die Produkte, die ETFs, Fonds, Aktien, die ich gekauft habe, sind heute alle im Plus. Also wenn ich die jetzt verkaufen würde, hätte ich die Flüge für den kommenden Urlaub bezahlt.
Schick, das hat auf jeden Fall, ja, das klingt auf jeden Fall gut. Und tatsächlich habe ich auch nachgekauft, also eher in Einzeltitel, und bin aber eher mehr in Europa geblieben, muss ich auch sagen. Und weil am Ende des Tages hat sich ja fundamental nicht unbedingt jetzt gravierend von den Unternehmen was geändert. Also nicht, dass sie da 10% oder so einbüßen. Also da hat sich ja nichts geändert dran bei diesem Crash. Die Zölle treffen nicht mal alle, die vielleicht kommen sie gar nicht in dieser Härte, wie sie jetzt sind, weil aktuell schaut es wieder so aus, dass da schon wieder Deals gesucht werden von verschiedenen Seiten. Somit, die Börse hasst halt einfach Unsicherheiten und das ist es jetzt aktuell. Es ist unsicher, man weiß nicht, wie es jetzt weitergeht oder was die nächsten Entscheidungen sind und wie die sich dann auswirken. Es ist wieder ein bisschen eine neue Situation und ich finde das eigentlich ganz interessant, weil ich habe da einen Präsidentenrückblick gefunden. Ein wirklich spannendes Dokument, wo man sieht, dass die amerikanischen Präsidenten in den Amtszeiten, also 18 bei 18 Präsidenten, haben nur 3 im Minus abgeschlossen bei den Kapitalmärkten nach ihrer Amtszeit. Das heißt, 18 Präsidenten, das ist eine lange Zeit. Somit glaube ich auch, dass unter Trump nicht unbedingt das Problem passieren wird, weil Trump 1 war eine gute Zeit, Trump 2 werden wir sehen, wissen wir natürlich noch nicht. Aber was mich extrem getriggert hat, Matthias, und da habe ich sofort an dich denken müssen. Der Trump hat diese Schilder hochgehalten, das hat jeder gesehen, glaube ich, auf der Zeit im Bild, online, überall. Und nachdem du so ein Monk bist, haben wir gedacht, das gibt's nicht, da ist nichts sortiert. Das muss den Matthias ja sowas von sauer aufstoßen. Und du hast das nicht einmal gemerkt, komm mal vor.
Nein, also ich habe auf Twitter zwar dieses Foto gesehen von Donald Trump mit der riesigen überdimensionierten Karte und ich war so amüsiert von diesem Fakt, dass da wirklich der Präsident jetzt dasteht vorm Weißen Haus mit so einem riesigen Karton, dass ich gar nicht darauf geachtet habe, was da nicht draufsteht. Ich glaube, da war es einfach nur wichtig, dass ganz, ganz oben groß und fett China draufsteht, dann drunter die Europäische Union. Und den Rest hat man einfach gewürfelt. Also weder die Länder sind irgendwie logisch gereiht, noch nach den Zöllen. Also da ist wirklich einfach nur ein bisschen um Symbolpolitik wahrscheinlich gegangen. Und ja, es gibt, so wie du sagst, wieder verschiedene Auswege aus dem Ganzen. Also Ursula von der Leyen hat ja kürzlich auch angeboten, auf Industriewaren keine Zölle zu erheben, da so eine Freihandelszone einzurichten in Europa, USA. Wo sie untermauert hat, dass man das ja auch mit anderen Ländern sehr gut so umgesetzt hat. Auch Elon Musk hat sich dazu geäußert, dass eine gute Lösung eine Freihandelszone zwischen Europa und USA wäre. Anders hat das China gemacht. China hat mit Androhungen von Gegenzöllen reagiert und morgen Mittwoch, also wir nehmen heute am Dienstag, den 8. April auf, der Podcast kommt am Donnerstag, den 10. April online. Das heißt, wenn du diesen Podcast hörst, dann gibt es vielleicht schon wieder den nächsten Crash, ausgelöst durch noch höhere Zölle aus China. Oder es gibt eine kleine Rallye, weil China und Amerika sich doch auf irgendeinen Deal haben einigen können. Also es geht entweder nach unten, nach oben oder seitwärts. Die Zukunft wird es zeigen.
Und nachdem wir keine Glaskugel haben, können wir nur die ganzen Optionen abwägen. Und so du sagst, oben, unten oder seitwärts, mehr Optionen gibt es eh nicht. Und warum ist das jetzt eigentlich so? Weil, also der Trump sein Plan anscheinend, ist ja America First, das hat er mehrmals gesagt. Das heißt, er möchte auch die amerikanische Ausbeutung stoppen. Und das, was er jetzt gerade macht, ist anscheinend Medizin für die Märkte. Also diese Aussagen klingen alle irgendwie nach einem großen Plan. Ich weiß zwar nicht, welcher Plan das sein soll. Das klingt echt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und deswegen möchte er diese Zölle einfach machen, damit Amerika wieder mehr Geld verdient, damit sie auch wieder die Oberhand mehr gewinnen. Aber keine Ahnung, was da genau, also Ökonomen und Wirtschaftsexperten aus verschiedenen Lagern haben alle komplett verschiedene Positionen teilweise dazu, wirklich interessant. Und so wie du gesagt hast, die Fahrzeugindustrie oder beim Champagner hat er nämlich extra explizit angesprochen und auch bei den Eiern, die sie unbedingt jetzt brauchen, das trifft die Amerikaner dann wieder hart. Ja, vor allem nicht, das Verhalten wirkt so willkürlich und die Börsen, wie gesagt, die sind halt einfach Unsicherheiten, hassen sie und das ist es jetzt gerade. Und ja, das werden wir sehen, was dann passiert und wie man diese negativen News, was ich gesehen habe bei den Medien, der Angstmesser schlägt wieder aus, dass die Leute einfach Angst haben. Also das kommt dann sofort wieder von den Medien, die Nerven liegen blank oder Panik breitet sich aus in der Wall Street. Und das ist das, was mit den Leuten sehr viel macht. Was macht das mit dir, Matthias? Das ist eigentlich eher, du sagst, für dich ist das Gelassenheit pur. Aber wie war es in deinem Umfeld? Hast du da irgendwas mitbekommen?
Ja, ich habe am Montag gleich gedacht, ich nutze die Chance der Stunde und schicke einigen meiner Kontakte eine nette WhatsApp-Nachricht und weise sie darauf hin, dass heute ein sehr, sehr guter Tag für unsere aller Depots ist. Und habe einfach mal kurz formuliert, dass gerade Spannungen zwischen Amerika, China, Europa herrschen, dass da eben aufgrund der Zollthematik die Börsen ein bisschen unter Druck sind, dass Ungewissheit herumgeht, so wie du sagst, Börsen hassen Ungewissheit, Börsen haben es gerne klar, wissen gerne, was los ist. Und wann immer auch das nicht der Fall ist, dann sind das oder waren das historisch, das habe ich in meiner kurzen Börsenlaufbahn immerhin schon gelernt, sehr gute Einstiegsmomente, um nachzukaufen, um mal eine extra Sparrate reinzuhauen oder einfach nur mal, wenn es 100 Euro sind, 100 Euro mehr zu investieren. Und diese Nachricht habe ich eben an ganz, ganz viele Kontakte ausgeschickt und ich hoffe, viele haben diese auch sehr, sehr bald gelesen, weil, wie gesagt, es war ja nicht kurz Crash. Also Crash war ja gleich immer wieder vorbei. Der DAX hat, glaube ich, 10% im Minus eröffnet und im Minus 4% geschlossen. Also eigentlich hat er schon wieder viel aufgeholt im Tagesverlauf. Und ich hoffe wirklich, die Leute, mit denen ich eben in Kontakt war, entweder die Chance genutzt haben oder auch selbst ein eigenes Learning hatten. Vielleicht selbst festgestellt haben, wie habe ich reagiert, wie mein ETF erstmals im Minus war. Wie habe ich reagiert, als die Nachricht kam, hey, ich könnte nachkaufen. Hat mich das in Angst versetzt oder nicht? Und eine Sache, die ich dann immer sehr gerne schreibe, vor allem wenn ich weiß, dass die Personen Eltern sind oder schon oder ein Kind erwarten, denk daran, wo der Markt stehen wird, wenn dein Kind den 18. Geburtstag feiert oder wenn dein Kind heiratet. Wird diese Krise, die wir jetzt durchleben, werden diese mickrigen minus 10% wirklich dann noch Thema sein? Und wenn die Antwort nein ist, dann weißt du, was zu tun ist, in der Regel nachkaufen. Vor allem, und das gilt auch vor allem nur dann, wenn du weißt, in welche Produkte du investierst. Weil ich glaube, das ist auch der Schlüssel, der viele Anleger viel Geld kostet. Wenn du nicht weißt, in was du investierst, dann kann jede Krise kommen und du hast einfach nur Panik. Du hast Panik, weil dein Geld weg ist, weil du wusstest nicht, in was du investierst. Jetzt ist es 50% weniger wert. Jetzt weißt du noch immer nicht, was diese Aktie eigentlich genau macht oder was dieses Finanzprodukt eigentlich macht. Natürlich hast du dann Panik, weil du nicht keinen Plan hast, was mit deinem Geld los ist. Aber wenn du es jetzt in so einem breit gestreuten Produkt drinnen hast, dann kannst du eigentlich sicher sein, solange es die Welt noch morgen gibt und in 18 Jahren, wenn eben mein Kind 18 ist oder heiratet, dann wird es auch mein Produkt noch geben, meinen ETF noch geben. Und auch ein Learning, was jetzt mir kam bei der letzten Krise, Thema Nachkaufen, Philipp. Tust du dir leichter bei Aktien oder bei ETFs nachzukaufen?
Ich tue mir eindeutig bei Aktien leichter, weil ich weiß aber gar nicht warum, weil ich denke mal die ganze Zeit, jetzt habe ich da die gewissen Aktienkurse, die jetzt gerade mal wieder runtergehen, von Unternehmen, die ich schon lange liebäugle vielleicht oder wo ich lange schon nachkaufen will, und dann nutze ich die Gunst der Stunde und kaufe nach. Ich nutze aber meistens sonst auch die Gunst der Stunde und kaufe beim ETF oder beim Sunrise Fonds nach. Also eigentlich kaufe ich alles nach, wenn es die Chance ergibt. Aber trotzdem bei Aktien tue ich mir irgendwie leichter, aber ich weiß gar nicht warum.
Wenn sie sinken oder auch wenn sie steigen?
Wenn sie sinken, tue ich mir ganz leicht, dass ich nachkaufe, weil ich bin ja weiterhin von dem Unternehmen überzeugt. Ich möchte weiterhin Anteilseigner sein und vielleicht ein bisschen mehr noch davon haben. Wenn sie steigen, tue ich mir teilweise sogar beschweren, weil ich denke, okay, jetzt habe ich Stoppel vielleicht verpasst, weil die Unternehmen funktionieren, die erwirtschaften gute Zahlen. Und wenn sie dann steigen und der Markt es auch versteht, dass sie steigen, dann gehe ich vielleicht doch nicht so leicht rein. Aber das mache ich halt hauptsächlich bei, sagen wir mal, europäischen Aktien, bei österreichischen Aktien. Die springen auch nicht in diesem Ausmaß wie zum Beispiel eine Nvidia oder irgendeine anderen Unternehmen, wo viel Luft vielleicht darin ist. Und wenn man den Chart anschaut, Nvidia hat von heuer, year to date, knapp 46% Minus gemacht. Das ist schon eine Hausnummer. Und ja, deswegen bin ich da. Da würde ich jetzt aber nicht nachkaufen, weil die vorher schon so überbewertet waren. Aber bei einer österreichischen Aktie, bei einem großen Konzern, vielleicht die ich verstehe, die ich auch schon im Depot habe, da tue ich mir auf jeden Fall leichter. Wie ist es bei dir?
Ja, das ist eben genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wenn eine Aktie steigt, dann hat man in der Regel ein Problem damit, nachzukaufen, weil man hat das Gefühl, man zahlt mehr. Obwohl man nicht mehr zahlt, weil der eigene Einstandskurs ist eine komplett zufällige Zahl, die man im Depot hat, weil man zu irgendeiner Zeitpunkt einmal gedacht hat, ich kaufe jetzt dieses Unternehmen. Und der aktuelle Kurs der Aktie, der spiegelt einfach nur den fairen Wert wider, den der Markt diesem Unternehmen gerade gibt. Das heißt, dass der Preis, den die Aktie heute wert ist, ist genau der Wert, dem das Unternehmen wert ist. Glaubt man zumindest der Finanztheorie. Und das bedeutet eigentlich, müsste es komplett wurscht sein, ob jetzt die Aktie bei dir in deinem Depot im Plus ist oder im Minus. Weil der wahre Wert der Aktie ist ja der Kurs. Und mir ist es deswegen aufgefallen, weil ich tue mir gefühlt viel, viel leichter bei ETFs nachzukaufen, auch wenn ich deutlich im Plus bin bei ETFs, als eben bei Einzelaktien, weil uns da eben dieses Gehirn oder weil unser Gehirn uns einfach diesen Trick oder unser Gehirn uns austrickst. Und das ist mir jetzt auch eben beim Nachkaufen wieder aufgefallen. Ja, wenn die Kurse fallen, tue ich mir sehr leicht, bei Aktien nachzukaufen. Auch bei Aktien, wo ich mir vor ein paar Tagen noch dachte, puh, also sobald die im Plus sind, ist das Ding draußen. Und auch hier genau wieder derselbe dumme Fehler. Ich muss nicht warten, bis das Ding, Zitat Ende, im Plus ist. Weil auch hier mein Einstandskurs ist ein komplett willkürlicher, zufälliger Zahl. Das Unternehmen ist das wert, was der Aktienkurs gerade jetzt widerspiegelt. Natürlich gibt es kurzfristige Verwerfungen, sowas wie eine kurze Krise, eine Korrektur oder eben stärkere Korrekturen, aber mein Einstandskurs, das ist nicht irgendwie eine goldene Marke, die das Unternehmen durchbrechen muss und dann kann ich es verkaufen, sondern wenn ich mich von einer Aktie trennen möchte, dann sollte ich das auch tun. Auch wenn ich über 50%, 60% im Minus bin, daran festzuhalten und zu glauben, das Unternehmen wird schon irgendwann wieder mal dahin kommen, weil es war ja schon mal dort, das ist reine Hoffnung. Da kann man lange warten. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ich wollte darauf eingehen. Man kauft oder wir zwei kaufen ETFs bei steigenden Kursen eher nach als Aktien, weil man eben bei Aktien immer auch einen Bezug zum Unternehmen hat. Wenn man sich denkt, vielleicht wird es ja mal wieder ein bisschen günstiger, dann kaufe ich nach. Und vielleicht ist es einmal unter meinem Einstandskurs. Das macht mich dann auch mental glücklich. Und bei einem ETF, das ist so ein bisschen anonymer, da weiß man ja gar nicht, wer steckt jetzt dahinter. Und somit habe ich auch kein Problem, wenn ich jetzt dieses anonyme ETF kaufe, das irgendwie heißt FTSE All World ACC Klammer EUR Klammer zu 1C. Also so ein Ding kaufe ich halt einmal, auch wenn es im Plus ist. Und eine Aktie, wie erwähnt, die kaufen wir zwei, der Philipp und ich, anscheinend nicht so gerne nach, wenn sie über unserem Einstandskurs ist. Auch wenn der Kurs komplett willkürlich oder etwas komplett Willkürliches ist. Hast du handeln können am Montag, Philipp? Sind deine Broker alle erreichbar gewesen?
Selbstverständlich, es hat alles funktioniert. Alles funktioniert. Ich habe auf Kaufen geklickt und es ist passiert. So wie es sein sollte am Kapitalmarkt. Easy cheesy und ja, wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich habe bei Flatex und bei Trade Republic, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Fehler von den Brokern war oder ob das jetzt an meiner Internetverbindung mal wieder lag. Bei Flatex hatte ich das Problem, dass die Käufe nicht dann bei mir im Depot sofort eingetragen waren, beziehungsweise dann der Durchschnittskauf angepasst wurde. Dann habe ich
Aber das dauert immer ein bisschen. Das hatte ich auch. Entweder das ist, also mir kommt vor, ich habe schon öfter bei Flatex Aktien gekauft und mir kommt vor, dass das nicht instant berechnet wird, dass das immer ein bisschen dauert. Vielleicht dauert die Einbuchung ein bisschen, aber das ist nicht immer instant. Also bei Flatex ist es mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Aber das ist auf jeden Fall, das hatte ich auch. Aber das ist was, das ist normal. Also das kenne ich schon. Das war nicht wegen dem Crash. Aber du wolltest, glaube ich, noch auf was anderes raus, bevor ich dich unterbrochen habe.
Ja, ich habe dann auch geschaut, mein Depot bei Scalable und bei Trade Republic. Beide grundsätzlich die App erreichbar. Aber ich habe gefühlt sehr lange warten müssen, bis ich dann gewisse Aktien finde und auch dann kaufen kann. Also da vom Gefühl her, ja, waren die Server sehr ausgelastet. Also die Wartezeit war sehr, sehr lange. Und bei Sunrise war es kein Problem. Da habe ich einfach, aber wie gesagt, das ist auch ein Investmentfonds, da wird der Preis einmal am Tag festgelegt. Das heißt, da passiert jetzt nicht so viel auf der App. Da ging das dann in einer Minute und ich habe die Fondsanteile gekauft gehabt. Aber am Ende des Tages kann man sagen, es ist gut, viele verschiedene Anbieter, aber zwei oder so sind schon nicht schlecht, weil es kann immer sein, dass ein Broker ausfällt. Es kann immer sein, dass einmal ein Server down ist. Also das kann passieren. Das ist in der Vergangenheit passiert. Das ist vor allem auch in der Finanzkrise, in der Corona-Krise passiert. Und das wird auch wieder passieren, sehr wahrscheinlich. Und ich habe auch einen Bekannten, der hat sich in der Corona-Krise ein Depot eröffnen wollen. Und das hat halt ewig gedauert, weil genau zu dieser Phase halt jeder ein Depot eröffnen wollte. Und somit auch dann Appell an jeden, der noch kein Depot hat. Geh auf finanzenverstehen.at, geh auf investieren, Wertpapiere und such dir einen Depotanbieter aus, mit dem du starten möchtest, mit dem investieren und eröffne am besten heute noch ein Depot. Weil wenn dann so eine Chance kommt, wie sie am Montag kurze Zeit da war, dann möchtest du Marktzugang haben und das möglichst schnell und möglichst kostengünstig und möglichst unkompliziert. Weil, du hast es gesehen, am Montag, am Vormittag waren die besten Kurse. Am Nachmittag sind die Kurse schon wieder stark gestiegen. Und ja, somit heißt's, ja, ist Marktzugang einfach das Wichtigste, was man haben kann. Und somit nutze deine Chance weise.
Dass man einfach die Möglichkeit hat, schnell zu reagieren, das ist in so einer Situation ganz gut, auch wenn der Sparplan läuft, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du die Sparpläne oder wo du eine Basis aufgebaut hast, wo du dich vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema befasst hast und dann findest du es, glaube ich, ganz interessant, wenn du auch selbst reagieren kannst. Das ist auch der Vorteil von so einem Börsenprodukten, wurscht, ob es jetzt ETFs sind oder Aktien. Du kannst in Echtzeit reagieren und das ist eigentlich eine coole Sache. Und deswegen, ja, was haben wir denn sonst noch so auf unserer Agenda, Matthias?
Ja, ich habe noch da einen klugen Satz stehen. Vermögen wird in Krisenzeiten geschaffen. Was heißt das?
Also da gibt es einen klugen Menschen, der das gesagt hat. Und man muss dazu sagen, das stimmt, weil bei Corona war es genauso. Corona-Krise, damals 30-40% nach unten, schön eingekauft. Und da habe ich bis jetzt schon gut Gewinne mitgemacht oder mitgenommen, gute Renditen. Und ja, also ich bin da auf jeden Fall also positiv dem Spruch gegenüber. Und ich glaube, du hast auch seit Corona, seit dem letzten so einen Crash, wo man so drüber berichtet hat, sozusagen, glaube ich, auch ganz gute Gewinne mitgenommen, würde ich jetzt einmal vermuten.
Ja, Gewinne mitgenommen nicht wirklich, weil ich habe wenig bis nichts verkauft eigentlich in meinem Depot. Ich habe Dividenden kassiert, ich habe Vorausschüttungen kassiert. Und ich finde es ganz spannend, weil Corona war mein erster großer Crash, das war wirklich ein Crash. Und damals hatte ich halt sehr viele Einzelaktien noch. Mein ETF-Portfolio war deutlich kleiner und ich war noch nicht ganz so erfahren, weil ich habe noch keinen großen Crash mitgehabt. Somit wusste ich nicht, wie soll ich jetzt reagieren. Und das Einzige, was ich eben gesehen habe, ist, dass mein Depot von damals, keine Ahnung, wie viel waren es, von 40.000 Euro auf 13.000 oder auf 20.000, so irgendwie, also massiv runtergestürzt ist. Und das hat mich damals wirklich fertig gemacht. Verständlich, weil ich habe mir wirklich auch wieder so gedacht, scheiße, da ist gerade der Wert eines Kleinwagens verloren gegangen. Der ist jetzt quasi im Nichts, der ist weg. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und da war ich halt unentspannt und ich habe mir halt die Frage gestellt, warum? Ja, und das war halt wieder der Grund, weil ich sehr viele Aktien hatte, wo ich nicht wusste, warum habe ich die? Weil ich viel zu wenig Geld in meinen ETFs drinnen hatte, beziehungsweise ich hatte noch gar keine ETFs im Jahr 2020, am Anfang des Jahres. Ich habe meinen ersten ETF, glaube ich, gekauft im Juni oder Juli 2020. Und da dann die klassische Kombi MSCI World, MSCI Emerging Markets. Und eben die Tatsache, dass ich so stark auf diesen Einzelaktien draufgesessen bin und die Einzelaktien alle unterschiedlich reagiert haben in dieser unvorhersehbaren Krise, die hat mich eben sehr unentspannt wirken lassen. Und manche Einzelaktien sind heute noch immer nicht auf demselben Niveau von damals. Und andere Einzelaktien, die ich mittlerweile verkauft hatte, sind deutlich gestiegen. Hätte man die nur jetzt immer noch im Depot. Und bei so globalen ETFs muss man sich eben diese Gedanken gar nicht machen. Und auf das, was ich eigentlich hinaus möchte, das Schöne, damals waren halt die Verhältnisse von aus 40.000 wurden, sagen wir 20.000 und die 20.000 sind quasi wieder weiter gestiegen. Und jetzt sind die Sprünge ganz andere. Jetzt sind die 40.000 schon längst keine 40.000 mehr. Jetzt sind es, keine Ahnung, sag mal das Doppelte, sag mal 80.000. Und jetzt ist halt der Kursverlust von 80.000, jetzt war es halt kurz einmal auf 70.000, auf sagen wir 65.000. Und ich bin mir sicher, der nächste Bullrun wird mein Depot wieder auf neue Hochs hinaufreiten. Und dann die nächste Krise, die kommt, die wird mein Depot vielleicht nicht mehr auf 80.000 runterfallen lassen, sondern vielleicht nur noch auf 100.000 oder so. Das heißt, die Hochs werden höher, die Tiefs werden tiefer und meine Dividenden steigen immer. Und das ist eigentlich dann das Schöne, wenn man einfach sieht, wie dieser Boost, wenn man in Krisen kauft, wie dieser Boost funktioniert. Weil ich habe jetzt wirklich noch einmal, wie gesagt, ich habe mittleren vierstelligen Betrag investiert oder einen hohen vierstelligen Betrag. Und ich bin mir sicher, das Ganze kommt doppelt oder dreifach zurück. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, ich werde keine 5 Jahre warten müssen.
Schönes Wort, gefällt mir. Also das finde ich wirklich gut, weil das absolut, ja, kann das genauso unterschreiben. Und ja, bitte Matthias.
Ja, ich wollte noch sagen, eigentlich, um auch wieder in Relation zu kommen, dieser sogenannte Crash, der katapultiert uns jetzt nicht ins Jahre Schnee, sondern wir sind jetzt einfach, oder wir sind auf dem Niveau vom, ich habe jetzt die App offen, Mai 2024. Das heißt, wir haben jetzt quasi nur oder erst ein Jahr an Rendite verloren. Das heißt, eigentlich für uns alle wäre es noch besser, wenn der Markt noch einmal 10%, 15%, 20% crashen wird. Weil dann wäre man wirklich einmal wieder auf so Niveaus von Ende 2020, Anfang 2021. Das wären schöne Kaufkurse. Aber natürlich auch riesige Verluste für die globalen Kapitalmärkte. Und da würde es uns allen wahrscheinlich nicht ganz so gut gehen, wenn wir solche Situationen hätten. Weil, und auch das muss man sich klar machen, Börse ist kein Spielzeug. Da hängen Arbeitsplätze dran, da gibt es dann wieder um Themen wie Kurzarbeit, Menschen werden Jobs verlieren, Kriminalität steigt etc. Also es hängt halt alles irgendwie zusammen. Und das muss man irgendwann mal verstehen oder auch nicht. Oder man kann einfach sagen, ich kaufe meinen ETF, das war's. Aber ich denke, so ein Crash gibt immer viele Impulse, um Neues zu lernen, um sich selbst neu kennenzulernen.
Und viele neue Chancen, aber das haben wir eh schon besprochen. Was ist noch so passiert auf der Welt, Matthias? Was haben wir noch so verpasst oder nicht verpasst, sondern mitgemacht vielleicht?
Du, was ist noch so passiert? Ich habe Alibaba-Aktien nachgekauft. Also das ist jetzt... Damit der Disclaimer auch seine Berechtigung hat. Jetzt sprechen wir endlich mal über Aktien, die wir auch selbst halten.
Okay, das heißt, du hast China-Aktien gekauft. Warum China-Aktien?
China. Warum China-Aktien? Ja.
Weil ich habe da ganz andere Meinung dazu mittlerweile.
Ja,
es würde mich zum interessieren, warum du China nachgekauft hast.
Nenn's spekulieren? Nenn's wirklich so? Also ich habe einen sehr kleinen Teil von dem Geld, was ich letzte Woche oder Anfang der Woche veranlagt habe, habe ich Alibaba nachgekauft. Die hatte ich nämlich schon mal auf dem Radar wieder. Also ich habe die Position schon und ich wollte mal nachkaufen kürzlich. Hatte zweimal die Chance verpasst. Da waren zwei Rallyes dazwischen. Wollte dann nicht am Hoch kaufen. und haben aber gedacht, ich behalte mir jetzt einmal ein Signal, wenn die Aktie unter 100 fällt, würde ich gerne benachrichtigt werden. Ja, das ist passiert. Und ich habe mir gedacht, gut, schauen wir mal, wann kommt die Chance, sonst machen wir mal. Finde das Unternehmen grundsätzlich sehr spannend. Ich glaube mir halbwegs des Risikos bewusst zu sein, weil entweder ich habe das Geld oder ich habe es nicht. Also ich könnte jetzt auch damit, natürlich wäre es ein bisschen blöd, aber wenn jetzt die Position nichts mehr wert wäre, weil, keine Ahnung, China Taiwan angreift oder der Handelsstreit eskaliert, wäre es jetzt natürlich für mein Depot auch nicht gut. Aber ich glaube, da gibt's ganz andere Probleme, die die Welt dann hätte. Und unter den Gesichtspunkten, dass ich denke, dass das Unternehmen solide Gewinne erwirtschaftet, wenn man in Zahlen aus China trauen darf, habe ich mir halt gedacht, lege ich mir wieder ein paar Aktien von Alibaba ins Depot. Bitte nicht nachmachen. Ja, hast du auch solche spekulativen YOLO-Trades gemacht?
Na, absolut nicht. Ich habe mir sehr traditionelle Unternehmen nachgekauft, beziehungsweise ins Depot geholt. China ist meiner Meinung mittlerweile so, dass du es eh kurz angesprochen, wenn man den Zahlen trauen kann. Ich bin da ein bisschen skeptischer, weil ich traue China mittlerweile nicht mehr so. Somit ist das für mich jetzt aktuell kein Investment Case. Aber wir werden es natürlich sehen und es haben alle oder viele Unternehmen, die solide sind, ihre Daseinsberechtigung, und der eine tendiert mehr zu dem vielleicht. Ich habe Asien auch über meine Fonds drin, also über Sunrise ein bisschen, zwar nicht unbedingt China wirklich drin, aber es ist ein bisschen Asien drin, es hat hauptsächlich Japan, aber ja, also ich bin damit ganz gut dabei, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, also ich frage da natürlich auch immer den Analysten meines Vertrauens, und ich habe einfach DeepSeek gefragt, ob man einem chinesischen Unternehmen trauen kann, und DeepSeek hat ganz klar gesagt, ja, kannst du trauen, blind vertrauen, und dementsprechend habe ich auf dem eigentlich meine Investmententscheidung aufgebaut. Okay, kommen wir weiter. Kein Kommentar mehr. Okay, akzeptiere ich. Wir schauen trotzdem, was sich noch diese Woche getan hat. Oder war meine Verbindung wieder weg? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Beides ist schlecht, beides verliert Geld. Nein, das war die falsche Zeit in der Vorbereitung. Was stand letzte Woche noch auf dem Programm, Philipp? Ich habe eine SMS bekommen von dem Finanzministerium. Und da habe ich mir gedacht, stelle ich dir mal die Frage, warum sollte mir das Finanzministerium eine SMS schreiben? Hast du eine Vermutung?
Wahrscheinlich haben sie es nicht geschickt. Wahrscheinlich war das irgendein Fake. Und du bist Gott sei Dank anscheinend nicht reingefallen, weil sonst hättest du wahrscheinlich einen Haufen Geld verloren. Oder hast du irgendwas geklickt?
Na, ich habe natürlich nichts geklickt, weil ich einmal gedacht, das Finanzministerium wird mir doch nicht schreiben, wenn dann das Finanzamt.
Eben, und auch nicht unbedingt bei SMS. Also das ist halt immer so ein Indiz dafür, dass das nicht unbedingt echt ist. Und ja, ist eigentlich gut, dass du nicht drauf geklickt hast, weil das kann nämlich sonst wirklich teuer werden. Insbesondere, wenn man dort seine Daten eingibt. Jetzt gibt man dort die Daten ein, da gibt es verschiedene Varianten. Entweder du ist gleich so ein Zahlfenster, wo du eingibst. Das schaut natürlich aus wie das Finanzamt, das schaut aus wie Finanzonline, was wir alle vielleicht kennen. Dort gibst du deine Daten ein und dann entweder wird dann was abgebucht oder du wirst dann angerufen und dann erzählen die dir irgendwas, meist in gutem Deutsch sogar. Und du überweist dann irgendwohin was, weil du im Glauben bist, dass das Finanzamt mit dir telefoniert. Ich weiß nicht, was in deiner SMS drin gestanden ist. War das ein Guthaben oder ein Rückstand oder eine Mahnung oder was war da?
Na, das war eine Mahnung. Also die wollten Geld haben. Habe ich einmal gedacht.
Ja, das ist sogar ein bisschen legitim, aber oft kommen ja, wurscht, ob es jetzt von Finanzamt, von der ÖGK, SVS oder anderen Institutionen kommt, oft kommt ja, sie haben ein Guthaben, sie müssen auf den Link klicken, damit sie das Guthaben auszahlen können. Also das ist ja eigentlich die gängige Masche. Mittlerweile schicken es Mahnungen aus, die Betrüger, weil wahrscheinlich das Guthaben vielleicht schon bekannt ist, dass das nicht funktioniert. Aber ja, also wichtig ist, um kurze Tipps noch zu geben, bevor wir ins nächste Thema hüpfen, immer auf die Domain schauen. Wenn da jetzt nicht steht finanzonline.gv.at, also keine behördliche Domain ist, dann ist es mit Sicherheit fake, weil es gibt kein finanzamt.at, .com.de oder irgend sowas, die dir irgendwie Geld zurückzahlen würden oder die Geld eintreiben würden. Also meistens sind es komplett andere Domains. Also das ist das Hauptindiz dafür, dass es nicht vom Finanzamt kommt oder nicht von der echten Stelle, wenn es eben keine Government-Adresse ist sozusagen. Auf das immer achten, das ist eins der wichtigsten Sachen, um es herauszufinden, und natürlich den Hausverstand einschalten. Weil warum sollte das Finanzamt dir per SMS mitteilen, dass du eine Mahnung bekommen hast oder Geld zurückbekommst? Das Finanzamt ist ja eher so, dass sie entweder Finanzonline oder sogar noch Briefe schicken. Somit wird es mit SMS sowieso nicht funktionieren. Und wenn eine E-Mail kommt, dann steht da nur, sie haben vom Finanzamt eine Post bekommen oder von irgendeiner anderen behördlichen Stelle. Und dann meistens ist gar kein Link dabei. Ansonsten geht man auf die Finanzonline-Seite oder welche Behörde auch immer direkt auf diese Seite und steigt dann dort ein und sieht dann ob man eine Nachricht bekommen hat oder nicht. Ganz wichtig, und also immer aufpassen und den Kopf einschalten. Und man kann auf watchlist-internet.at zum Beispiel, da kann man nachschauen, dort sind die gängigsten Betrugsversuche drin, da sind die gängigsten Fake-Shops drinnen. Immer gerne mal reinschauen und sich da vielleicht ein bisschen umschauen, und da kommt man auf jeden Fall schnell drauf, wenn es ein Fake ist. Die sind da sehr auf Zack und sehr aktuell. Und natürlich nie auf einen unbekannten Link klicken. Also Matthias, du hast eigentlich alles richtig gemacht. Und ja, dann gehen wir weiter in den Community-Blog. Was gibt's Neues bei Finanzen verstehen, Matthias?
Ja, es gibt bald wieder eine spannende Podcast-Folge, die demnächst online kommt, nämlich gemeinsam mit X-Trackers. Und zwar, Philipp, du hast mit der Martina von X-Trackers gesprochen über das Thema MSCI World und MSCI World ex USA. Wie war das Gespräch? Verrate nicht zu viel, aber verrate uns ein bisschen was. Und am besten den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren, um nicht zu verpassen, wann der Philipp diesen Button zum Veröffentlichen drückt.
Ja, es war ein spannendes Gespräch, und wir haben eigentlich drüber geredet, warum es eigentlich Sinn macht, dass man MSCI World ex USA überhaupt kaufen sollte. Aber warum soll ein MSCI World kaufen ohne USA, wenn ich die besten Player rausnehme die letzten Jahre? Warum macht das trotzdem Sinn? Das war zum Beispiel eine Frage, was mich brennend interessiert hat. Warum legt man so einen ETF überhaupt auf? Aber wir haben auch ein bisschen das gesamt geopolitische Lage besprochen und was vielleicht in Zukunft noch spannend sein könnte an etwaigen Investments oder Ländern, die vielleicht in Zukunft ein bisschen besser performen könnten. Ganz eine spannende Folge, war sehr nett beim Gespräch, und ja, du schaust sehr fragend, Matthias, du willst, glaube ich, irgendwas fragen.
Absolut, weil das ist jetzt genau die Frage, die ich mir auch stellen würde. Kommt dieser Index jetzt nicht, also dieser MSCI World ex USA, kommt jetzt nicht genau wieder jetzt, wo das Thema heiß ist, genau wieder jetzt, wo die Leute sagen, ich will nicht Amerika so hochgewicht im Depot? Und in 10 Jahren stelle ich mir die Frage, warum habe ich jetzt nochmal genau diesen Index im Depot? Also ich bin wirklich auch, also ich kenne die Folge noch nicht, bin sehr gespannt auf die Folge, werde sie mir auf jeden Fall anhören. Und bin gespannt, ob meine Frage beantwortet wird, ob quasi dieser Index jetzt nicht einfach nur diesen Hype hinterherläuft, die USA außen vor zu lassen.
Ja, sei gespannt, Matthias. Deine Frage wird vermutlich beantwortet werden.
Jetzt werde ich doch gleich die Glocke aktivieren und den Finanzen verstehen Podcast aktivieren. Na, falsch, abonnieren.
Okay. Und was musst du noch abonnieren, oder wenn du es nicht hast, unseren YouTube-Channel? Was gibt's da Neues, Matthias?
Ja, da gibt's eigentlich wenig Neues. Also es ist eigentlich, um es gut deutsch auszudrücken, alles Arsch beim Thema Dividendenbroker in Österreich. Denn wer sich in Österreich ein passives Einkommen mit Dividenden aufbauen möchte, ja, der hat vor allem mit hohen Gebühren von Brokern oder Banken mit hohen Gebühren zu rechnen. Ganz einfach, so ist es. Ich glaube, es waren 6 verschiedene Online-Broker angeschaut, ein paar Neo-Broker und ein paar traditionelle Banken, und habe mir angeschaut, wie viel kostet mich denn ein Depot beim jeweiligen Broker, wenn ich eine Handvoll Aktien bespare, mit der Absicht, Dividenden zu bekommen. Das ist jetzt kein Video für Einsteiger, die jetzt 100, 200 Euro im Monat sparen möchten, sondern das ist wirklich ein Video für Menschen, die sagen, okay, ich rechne damit, dass ich pro Aktie so um die 5.000 bis 10.000 Euro investieren werde, um ein vernünftiges Nebeneinkommen mit Dividenden zu generieren. Und unter genauer Betrachtung der Kosten kommt halt raus, Zusammenfassung, alles Arsch. Außer wenn es eben bald einmal Neobroker gibt, die eben dafür sorgen werden, dass vielleicht auch bestehende Banken in Österreich an der Kostenschraube drehen. Denn sogar in unserer Community noch am beliebtesten Broker Flatex gibt es Dividendengebühren. Das bedeutet, für jede Einbuchung einer Dividende, die größer ist als 15 Euro, werden 5,90 Euro fällig. Das mag sich jetzt nicht noch jetzt nicht viel anhören. Wenn eine Aktie einmal im Jahr ausschüttet und dann die Ausschüttung 2, 3, 4, 500 Euro groß ist, gut, dann verkrafte ich das. Aber denk jetzt an Amerika. Denk daran, dass du einen Haufen amerikanischer Aktien im Depot hast. McDonald's, Procter, Johnson & Johnson und viele weitere. Die schütten ja alle viermal im Jahr aus. Und wenn du jetzt viermal von vielen verschiedenen Unternehmen Dividenden erhältst, dann zahlst du ordentlich. Ja, nicht nur Flatex, ich möchte jetzt gar nicht auf Flatex reindreschen beim Thema Dividende, sondern auch andere Banken wie die Isebank hat auch eine Dividendengebühr. Und die muss man halt kennen, man muss die Höhe kennen und man muss auch wissen, bei welcher Bank es keine Dividendengebühr gibt. Aktuell ist das die Dardat Bank, die keine Dividendengebühr verrechnet und sie steht damit ziemlich alleine da. Man muss auch noch wissen, dass bei vielen Brokern es eben der Fall ist, dass man auf österreichische Aktien, dass man da keine Gebühren für Dividendeneinbuchungen zahlt, aber halt für alles, was international ist. Und so kommt es eben, dass man beim Thema Dividende als Anleger häufig durch die Finger schaut. Und so macht halt das Investieren keinen Spaß. Ja, und ein Licht am Ende des Tunnels gibt's aber schon. Und das Licht heißt Neo Broker. Denn weder Scalable Capital, Smart Broker Plus oder Trade Republic verrechnen Gebühren für die Einbuchung von Dividenden. Und ich muss jetzt auch kein Fan von Neobrokern sein, ich muss das gar nicht gutheißen. Aber was bewirken Neobroker? Ganz einfach mit der Tatsache, wenn sie steuereinfach in Österreich werden, sorgen sie dafür, dass der Wettbewerb sich verändert. Sie sorgen dafür, dass bestehende Anbieter und auch Online-Broker, die jetzt aktuell gewisse Konditionen haben, dass die an ihrem Angebot feilen müssen. Und da wird vielleicht der ein oder andere Anbieter mal dazu übergehen, vielleicht Dividendengebühren zu streichen. Vielleicht einfach nochmal zu reduzieren, aber vielleicht langfristig zu streichen, um einfach mit dem Wettbewerb, mit dem neuen Wettbewerb mithalten zu können. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass jeder, der das jetzt hört, seinen Unmut kundtut und im Internet kommentiert, wenn er das schlecht findet, dass diese Broker Dividendengebühren verrechnen. Also ich kann euch nur sagen, es wird gelesen. Also jedes YouTube-Video von uns, wo Broker vorkommen, verschiedene Broker, da gibt's eigene Mitarbeiter in den Konzernzentralen, die sich solche Videos anschauen müssen, die das prüfen müssen, ob da die Wahrheit gesagt wurde, ob Disclaimer gesetzt wurden und die schauen natürlich auch auf die Kommentare. Was schreiben die Leute drunter? Was brauchen unsere Kunden? Denn es ist nichts leichter für die Broker ein neues Produktfeatures oder so zu feilen, wenn sie in Kommentaren genau lesen können, was ihre Nutzer haben wollen. Das bedeutet, wenn du jetzt auf YouTube gehst, Dividendenbroker Österreich suchst, auf unser Video von Finanzen verstehen klickst und dann dort kommentierst, bei welchem Broker du bist, ob du dort ein Dividendendepot eröffnen würdest oder nicht, glaub mir, es wird gelesen. Und damit zurück zu dir, Philipp, und zu unserem Community-Blog.
Ja, spannend, wirklich spannend. Das Video war wirklich super und über Spotify hat uns eine interessante Frage erreicht. Also so eine hat uns noch nie erreicht und ich werde sie aber nur kurz beantworten, weil sie eine Frage ist, die wir nicht unbedingt so gern beantworten oder auch nicht können und auch nicht wollen. Aber ihr seht, es werden auch Fragen, die über Spotify oder Instagram oder woanders auch kommen, gern aufgenommen von uns und diskutiert. Und die Frage war, ob die Gurktaler-Aktie ein gutes Investment ist. Komma, pauschal natürlich nicht zu sagen. Würde ich auch niemals mir anmaßen, das zu tun. Was man auf jeden Fall aber schauen kann, das ist ein sehr kleines Unternehmen, das hat so um die 20 Millionen Euro groß, also wirklich klein im Vergleich zu vielen anderen. Also der größte Player im ATX ist bei, ich glaube, 22 Milliarden aktuell. Also da ist schon eine ziemliche Distanz. Umsatz und Gewinn ist auch eher mau im Vergleich zu den großen Playern. Somit ist es meines Erachtens eher was für Liebhaber und für Leute, die das gerne unterstützen. Ein starker Wachstumskandidat wahrscheinlich nicht unbedingt. Ich persönlich würde es nicht ins Depot reinlegen. Man muss selbst entscheiden, ob das für jemand was ist. Warum auf die Idee kommt, genau Gurktaler zu kaufen, weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es noch einen Folgekommentar von dem Fragensteller, damit er uns das erklärt, warum er vielleicht das fragt. Aber ja, so das war eigentlich meine Ansicht und ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel weiter ausholen, weil sonst kommen wir nur in irgendeine fade Richtung wahrscheinlich.
Ich denke, das ist halt oft so bei so ganz, ganz kleinen Unternehmen. 20 Millionen groß? oder klein, das ist halt nichts. Ja. Aber wenn wir uns halt Apple, Microsoft etc. anschauen, mehrere Milliarden groß. Also wenn sich Privatanleger an die Dickschiffe ranklammern und da an deren Gewinnen mitpartizipieren, ist schon viel erledigt. Ja. Also ich sehe jetzt auch wie du keine Notwendigkeit, in so ein kleines Unternehmen zu investieren, in so einer Nische, und bin überzeugt, dass ein Investment in einen breiten Index in aller Regel die bessere Wahl ist. Und unterstützen, also ja, Liebhaberaktie, ja, kann man sich reinhauen, vielleicht, dass man dann zur Hauptversammlung eingeladen wird und dann so ein kleines Stammball gratis bekommt. Und man muss sich auch immer klar sein, dass dem Unternehmen ist es egal, ob du eine Aktie hast oder nicht. Denn sie sammeln das Geld ein bei einer Kapitalerhöhung und da sammeln sie eben frisches Geld an. Wenn du jetzt jemanden, du kaufst am Ende des Tages, also na, jetzt fange ich anders an, damit es ein bisschen besser bildlich zum Vorstellen ist. Wenn du sagst heute, ich möchte eine Gugtaler-Aktie kaufen, kaufst du die über den Sekundärmarkt. Das heißt, ich kaufe dem Philipp seine Gugtaler-Aktie ab und habe sie dann. Das Unternehmen sieht von meinem Geld nichts, nur die Börse verdient am Ende des Tages dran. Und der Börse ist egal, ob du Gugtaler kaufst oder Microsoft oder einen ETF. Ja, und so viel mein Senf dazu.
Ja, so viel zum Thema Gugtaler. Das Thema Gugtaler haben wir dann sozusagen abgeschlossen. Was sollen jetzt die Hörer aus der Folge mitnehmen? Rücksetzer gehören dazu. Eine klare Strategie für Krisen ist essentiell. Also man sollte wissen, in was man investiert. Langfristig denken natürlich, insbesondere wenn Kinder da sind. Und dann kann man sich eben, glaube ich, die Frage stellen, wird das dieser Crash, dieser kleine Rücksetzer überhaupt noch ein Problem darstellen, wenn mein Kind 18 ist oder heiratet oder in 20, 30 Jahren? Vermutlich nicht. Ich habe zwar keine Glaskugel, aber ich gehe ganz stark davon aus. Und wenn man jetzt nur auf ETFs oder Sunrise setzt, kann einem eigentlich alles andere egal sein und man kann sich auf die schönen Dinge im Leben konzentrieren. Das ist immer eine schöne Sache, wenn man einen Sparplan einfach laufen hat am Anfang des Monats, man spart weg, denkt nicht mehr dran, irgendwann ist es eine Gewohnheit, man vergisst das vielleicht sogar und es wird automatisch gekauft. Deswegen bin ich ein großer Fan von Automatisierung. Und ja, wir sind dann eigentlich so ziemlich am Ende heute. Heute haben wir eh wieder vieles besprochen. Natürlich den Podcast gerne auf allen Plattformen oder auf der favorisierten Plattform, wo ihr das hört, abonnieren und mit 5 Sterne bewerten. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Herzlichen Dank, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank, Philipp. Bis zum nächsten Mal.